gerade eine Traumstelle und wie krass wurde ich dafür belohnt, es dann zu wagen.
Was war die Belohnung?
Das krasseste Karrierekapitel in meinem Leben bisher. Für mich hatte das so das Gefühl, also wie so ein junger Hund, den man von alleine lässt, der dann irgendwie rumlaufen kann und springen und spielen und sich so richtig austoben. Das war einfach ja super spannend, weil man da auch schon ein paar Monate, nachdem ich da angefangen habe, gemerkt hat, was das für eine gravierende Veränderung im Markt auch bringt. Also wenn ich mir heute angucke, wie ich mein Leben damals gestaltet habe und wie wenig Pausen ich gemacht habe, möchte ich mich rückblickend wirklich schütteln. Ich wusste schon immer, ich möchte in dieser Welt sein, auch beruflich, aber jetzt nicht im Vordergrund, sondern ich möchte dieser Artist-Community oder ja, dieser Musikwelt, die mir so viel gibt, möchte ich irgendwas zurückgeben.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Charlotte Stahl war live dabei, als TikTok zu der Entdeckungsplattform der Musikindustrie wurde. Bei TikTok hat sie fast 6 Jahre lang gearbeitet. Dort ist Charlotte als Artist Relations Managerin gestartet und 2 Jahre später befördert worden. Erst zur Head of Music Operations Dach und anschließend zur Head of Music Partnerships für Europa, den Nahen Osten und Afrika. In diesem Interview geht es darum, was diese Stationen für Charlotte bedeutet haben und auch um ihren Weg in die Musikindustrie. Bevor sie bei TikTok war, hat sie nämlich mehr als 3 Jahre lang für einen weiteren sehr großen Player gearbeitet, YouTube. Es geht außerdem um ihre Arbeit bei der Sony Music Group, ihr Studium in London und ihr Burnout. Bei so vielen wichtigen Themen reicht natürlich nicht eine einzige Folge. Deswegen erwartet euch kommende Woche eine 2. Folge mit Charlotte Stahl. Also am besten dem Thematag-Podcast folgen, damit ihr den 2. Teil nicht verpasst. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Unter thematakt.de. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview, das übrigens Charlottes allererstes Podcast-Interview ist. Erstmal herzlich willkommen, Charlotte Stahl.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du Karaoke in Kolumbien gesungen hast, Chop Suey ausgewählt und richtig Party dazu gemacht. Wäre das auch dein allererster Song, den du auswählen würdest bei Karaoke oder wäre da eigentlich noch einer davor?
Boah. Da war noch einer davor, das ist so mein Standardsong im Karaoke, das ist Unwritten von Natasha Bedingfield.
Ja, das war auch ein TikTok-Hit, oder? Weil ich hatte mich irgendwann mal gewundert, dass es auf einer Party gespielt wird und ich dachte so, hä, woher kennen die Leute den Song? Und ja. Da meinte irgendwer, ja, das ist nochmal auf TikTok irgendwie groß gegangen.
Ja, der hat ein unfassbares Comeback, funktioniert immer, kannst auf jeder Hausparty anmachen, die Leute rasten aus, der macht einfach gute Laune.
Aber lag jetzt nicht da an dir, dass es bei TikTok so abging mit Unwritten?
Oder? Nein, ich habe da keinen Knopf gedrückt.
Auch deine Karaoke-Version hat die Rolle losgelöst.
Nee, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo dieser Trend irgendwie seinen Ursprung hatte, aber war sehr gewaltig.
Hast du denn einen Song, das wäre auch noch so eine Einstiegsfrage, ich stelle einfach beide, den du über TikTok entdeckt hast und wo du dann dadurch auch Fan geworden bist von Künstler, Künstlerinnen und vielleicht sogar auf Konzert gewesen bist, was irgendwie mehr ausgelöst hat als, cooler Song?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich habe durch meine Arbeit und auch durch TikTok selbst ja viele Artists entdeckt, die ich vorher nicht kannte, aber oftmals war es dann auch so, dass sobald da irgendwas so am Bubbeln war, dass die Leute auch schon auf uns zugekommen sind. Also gerade aus der deutschen Musikbranche waren die dann oft schon in meinem E-Mail-Postfach, bevor sie auf meiner For You-Page waren. Aber ein Beispiel gerade so aus der deutschen Musikbranche war Yassin, dessen Video ich auf meiner For You-Page hatte, komplett hooked war. Ich glaube, ich habe mir das Video an dem Abend 50 Mal angeschaut und dann auch gesucht habe, gibt es schon irgendwas von dem? Und in dem Moment gab es das noch nicht, aber einige Wochen später kam dann jemand auf uns zu. Und dann war ich bei so einem ganz kleinen, frühen Konzert und bin auch wirklich Fan geworden.
Ja, ist auch bei Unreleased gewesen, ne? Das war auch ein Beispiel, dass genau. Das ihn da früh war. Nutzt du denn Social-Media-Plattformen überhaupt viel oder durch deine Arbeit eigentlich weniger und versuchst dich dann eher davon wegzuhalten, weil du merkst, dass dir vielleicht doch ein bisschen deine Arbeitszeit raubt?
Ja, viele Leute stellen sich ja meinen vorherigen Job so vor, als ob ich da den ganzen Tag sitzen würde und TikToks schauen. Das ist erstaunlich wenig der Fall. Also natürlich gehört das auch dazu. Gerade in meiner ersten Rolle bei TikTok als Artist Partnerships Managerin wollte ich natürlich auch immer checken, was die ganzen Artists so machen, was da so los ist. Und muss natürlich auch selber die Plattform verstehen, wie sie funktioniert, auch in der Tiefe. Aber in meinem Alltag habe ich gar keine Zeit dazu. Also die allermeiste Zeit geht drauf für Meetings, für E-Mails, für sämtliche andere Dinge, sodass man da echt kaum Zeit hat, wirklich mal TikTok zu schauen. Ich habe aber dann auch außerhalb der Arbeit immer mal gerne so eine Session gemacht. Aber insgesamt würde ich sagen, ich schaue das tatsächlich weniger, als man denken würde. Es ging mir davor, bei YouTube ging mir das auch so.
Okay, wir kommen zu allem, aber deine erste Station, also du hast Musikmanagement studiert?
Ja, ich wusste eigentlich schon während der Schulzeit, wo ich wirklich auf jedes Konzert gerannt bin, all mein Geld dafür ausgegeben habe.
Linkin Park mit 16 sogar, meinst du?
Unter anderem, also eins der vielen Konzerte, auf denen ich war damals, war Linkin Park, ja, es war wahnsinnig toll. Aber ja, das Musik war schon immer, das war einfach mein Ding, das war meine Leidenschaft. Ich habe auch, ich glaube, wie viele in der Musikbranche eine Zeit lang selber Musik gemacht.
Mhm. Was war das? Instrument? Gesungen auch?
Ich spiele Klavier.
Ah.
Spiele ich auch heute noch, aber nur noch so ein bisschen für mich selbst. Aber es ist ein sehr schönes Instrument.
Aber du wolltest mal auch Musik veröffentlichen mit dem Anspruch?
Nee, da habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht. Also Musik mit anderen Menschen gemeinsam zu machen, so hobbymäßig, das ist wirklich eine große Freude, hat auch total Spaß gemacht. Wir haben es mal bis ins Logo geschafft, bis in den kleinen Hamburger Club. Mhm. Ja, auch auf so kleinen Festivals mal gespielt. Nee, das hat total viel Spaß gemacht, aber ich wusste schon immer, ich möchte in dieser Welt sein, auch beruflich, aber jetzt nicht im Vordergrund, sondern ich möchte dieser Artist-Community oder ja, dieser Musikwelt, die mir so viel gibt, möchte ich irgendwas zurückgeben. Und als ich dann diesen Studiengang Medienmanagement mit Schwerpunkt Musik gesehen habe, war das relativ klar für mich, dass das die erste Wahl wird.
Und dein Ziel war dann auch eigentlich das Management von Artists oder hattest du da noch nicht so einen klaren Weg?
Tatsächlich war mein Ziel damals die Live-Branche. Also ich dachte immer, ich möchte Bookerin werden, weil eben Konzerte total mein Ding waren. Nur um dann in einem Praktikumsinterview mal festzustellen, dass ja auch eigentlich echt viel Logistik und so Projektmanagement ist und doch gar nicht so das war, was ich mir vorgestellt hatte. Und während meines ganzen Studiums war so die übergeordnete Frage, die alten Wege funktionieren nicht mehr, niemand kauft mehr CDs, wir kommen gerade aus dem Piraterie-Zeitalter oder sind eigentlich immer noch drin. Es war so 2012, da gab es noch nicht mal Spotify Premium in Deutschland, sondern genau, übergeordnete Frage war, was gibt es für neue Wege? Wie kann man als Künstler, Künstlerin irgendwie Geld verdienen? Wie geht es weiter? Wie kommen wir aus dieser Krise heraus? Ja, da hat es so angesetzt und da kam mir mein Praktikumsplatz damals bei Sony und sozusagen mein erster Job sehr gelegen. Denn das war New Business, Business Development. Einfach die Frage, was gibt es da draußen für spannende Geschäftsmodelle, für Innovationen, die wir ins Kerngeschäft integrieren müssen? Vor meiner Zeit war das zum Beispiel auch sowas wie iTunes oder sowas. Das war auch mal irgendwie so ein kleines neues Ding, was dann aber integriert wurde. Und zu der Zeit, wo ich bei Sony war, war gerade dieses Thema Musikvideos auf YouTube, das war neu, das war irgendwie interessant. Musikfernsehen war tot. Immer mehr Leute haben ihre Inhalte zu YouTube gebracht. Und es war damals auch für erste Partner, aber nur einzelne große Partner möglich, damit Geld zu verdienen. Aber keiner wusste, wie es funktioniert. Also habe ich mich als kleine Praktikantin da fleißig reingearbeitet und hatte dann plötzlich diesen Hut auf, dieses YouTube-Expertin in der Musikindustrie, um dann festzustellen, dass das eine sehr gefragte Expertise ist.
Gab es damals auch noch Tape-TV und Vivo gab es auf jeden Fall noch, ne?
Ja.
Zu dem Zeitpunkt?
Ja, doch, die gab es schon noch. Es gab so verschiedene andere Videoplattformen, die damals noch aktiv waren und irgendwie versucht haben, auch ähnliches Angebot zu schaffen.
Aber du hast dich komplett auf YouTube konzentriert da?
In meinem Fall ja, weil ich dann wirklich sehr viel Nischenwissen da hatte, auch was das Backend angeht und was so den Kanalaufbau angeht. Aber bin dann tatsächlich ja während meiner Sony Music Zeit durch verschiedene Zufälle da so ein bisschen reingerutscht. Manchmal gibt es da so Schlüsselmomente, wo man da irgendwie nach Feierabend zufällig noch da war und dann wurde irgendein Passwort gesucht und nachher saßen wir da bis Mitternacht und haben irgendeinen YouTube-Kanal eingerichtet, aber dann ist man plötzlich drin.
Okay, weißt du noch, welchen Kanal du unter anderem aufgemacht hast?
Ich habe ihn nicht selber aufgemacht, aber es war ein großes Projekt damals, der hieß What's for Beats, eins der ersten YouTube Original Premium Formate, wenn man es so will. Mhm. Das war eine Kochshow und das war einer dieser ersten Versuche, ja, ein Premium Format auf YouTube auch zu zeigen, was auch ganz spannend ist, weil das wirklich komplette TV-Produktion, die da aufgelaufen ist, nur um dann später so über die Jahre festzustellen, dass teurer nicht unbedingt besser ist für so Plattformen wie YouTube.
Aber das war dann jetzt in deiner YouTube-Zeit, nicht in deiner Sony Music-Zeit?
Das war meine Sony Music-Zeit tatsächlich noch. Das Format war von Sony Music. Das war ganz zum Anfang.
Okay. Aber wie kam die jetzt zu einer Kochshow oder war da irgendein Artist, der
das Sony hatte auch eine Entertainment-Abteilung. Also eine Entertainment- und auch eine Comedy-Abteilung. Und das Team, in dem ich war, New Business, Business Development, das war labelübergreifend.
Also verstehe.
Aber ja, es war ganz lustig, wie ich dann plötzlich dieses Nischenwissen hatte und dann bei den ganzen Labels intern rumgelaufen bin und denen quasi so Schulungen gegeben habe, wie man seinen Kanal aufsetzt. Ein paar von deren großen YouTube-Kanälen habe ich damals erstellt. Also das sieht man sich auch noch in der URL, dass es noch so diese Label-Accounts war, die wir damals aufgesetzt haben.
Ja, irgendwann war es dann auch, gab es noch diese, da gab es als Beisatz noch Vivo und sowas und jetzt gibt es ja auch die automatisch erstellten Artist-Accounts, die irgendwie noch was dabei haben. Also es sind schon vier bei YouTube.
Genau, diese automatisch erstellten Artist-Accounts, das war eine große Änderung, die dann passiert ist, während ich bei YouTube war.
Als du bei Sony Music war, da war ja auch wahrscheinlich noch das Problem mit der GEMA, ne? Das ist ja viel später erst.
Ja. Da gab es damals ein ganz cleveres Workaround, was aber, glaube ich, fast zur Industriestandard war. Aber dementsprechend war die Freude dann sehr groß, als Anfang 2017 dann die Einigung kam. Da hatte ich gerade bei YouTube angefangen.
Ja, perfektes Timing auch.
Ja. Das war toll, das war ein großer, großer Moment und ich erinnere mich noch sehr gut an die Party von YouTube in Berlin, als die Einigung da war.
Also die Jüngeren unter den ZuhörerInnen werden es nicht mehr wissen, aber damals war es dann ganz oft, dass man ein Video angeklickt hat und dann hieß es, das Video ist in deinem Land nicht verfügbar, weil eben noch nicht die Auszahlungen so geklärt waren und die GEMA eben gerne eine höhere Auszahlung wollte und das jahrelang gedauert hat, glaube ich, bis es dann geklappt hat. Also US-Artists konnte man dann sich ganz gut noch angucken oftmals, aber sobald es irgendwie deutschsprachig wurde, ging das dann nicht und da musste man zum Beispiel zu Vivo wechseln oder anderen Plattformen, wo das dann irgendwie dann schon ging. Aber gut, Sony Music hast du dann innerhalb eines Jahres dann ja schon viel erlebt. Dein Praktikum war schon innerhalb des Jahres oder war dann danach? Also warst du ein paar Monate Praktikantin und dann noch ein Jahr bei Sony oder war das alles in einem Jahr?
Das war alles in einem Jahr. Ich war, ich glaube, 8 Monate Praktikantin. Wir haben das ein bisschen verlängert, mein Pflichtpraktikum, einfach weil es so eine gute Zusammenarbeit war. Und danach war ich noch Werkstudentin. Mhm. Aber aus dieser Sony-Zeit ist es wirklich Wahnsinn, was in diesem kurzen Jahr da alles passiert ist und wen ich da alles kennengelernt habe. Also es war wirklich ein sehr prägendes Jahr und viele Leute, die ich aus dieser Zeit kenne, mit denen bin ich heute entweder noch gut befreundet oder man hat sich immer wieder getroffen oder ja, man arbeitet heute irgendwie zusammen in einem oder anderen Weg. Ja, es war eine super prägende Zeit, aus der ich viele entscheidende Leute auch immer noch kenne. Lustigerweise habe ich auch meine letzten 2 Monate bei Sony damals als Werkstudentin an Christoph Behm reported, der ja heute CEO von Sony Music ist.
Ach krass, okay. Du bist Ur-Hamburgerin und bist dann damals nach München gezogen. Dein erster großer Umzug, also für Sony Music?
Genau, das war mein erstes Mal von zu Hause weg, das erste Mal aus Hamburg raus. Ein Jahr in München, war ein Abenteuer. Und als Hamburgerin dachte ich dann noch so, boah, nee, Bayern, ich weiß ja nicht. Aber hatte eine wahnsinnig gute Zeit.
Aber hattest du Bedenken davor, runterzuziehen? Also abgesehen von, dass es Bayern ist, auch so überhaupt wegziehen und als Praktikantin verdient man jetzt ja auch nicht so super viel Geld und München ist ja schon ein bisschen teurer. Auch dieses Ganze, wie stemme ich das überhaupt, ist ja auch ein Problem.
Das ist durchaus ein Problem. Ich hatte großes Glück, dass Verwandte von mir in München wohnen, bei denen ich auch so lange gewohnt habe. Also mein Onkel und meine Tante wohnen so außerhalb von München oder in einer Vorstadt. Heißt, ich bin dann immer auch nach jedem Konzert, nach jeder Party mit dem Nachtbus oder verschiedenen Nachtbussen da rausgegurkt, was mir aber überhaupt nichts ausgemacht hat. Ich meine, ich war 20, ich hatte Bock. Es war ein sehr aufregendes Jahr.
Mhm. Und dann ging es zurück und du bist zu Roba Music Publishing gegangen.
Genau, mit besagtem Nischen-Expertenwissen im YouTube-Bereich war es tatsächlich so, dass es von vielen Firmen gefragt war und Robert damals eben auch diesen Bereich gerade ausgebaut hat und jemanden mit genau diesen Skills irgendwie brauchte. Ich bin ja nicht so wahnsinnig lange geblieben, waren aber auch wertvolle Erfahrungen. Ja, hatte dann so meine ersten zwei kürzeren, kleineren Jobs in Hamburg in genau dieser Sparte.
Okay, dann bist du aber eben auf die Idee gekommen, jetzt mache ich mein Studium, mein Master. Hat es lange gedauert, bis die Wahl dann auf London fiel?
Ach, das war so ein bisschen das Ausschlussprinzip. Zuerst hatte ich mich in Deutschland auf einen Master beworben, der sehr nah an meinem Bachelor dran war, was dann ein bisschen bizarr war. Denn in Deutschland hast du ja dieses konsekutive System. Du kannst nur einen Master machen, der direkt auf deinem Bachelor aufbaut. Und da gab es so minimale Abweichungen und das heißt, obwohl ich in meinem Bachelor irgendwie Jahrgangsbeste war, wurde ich in diesem Master gar nicht angenommen, wo ich dann dachte so, okay, danke, dann gehe ich ins Ausland.
Welcher Master wäre es gewesen?
Ich glaube, das war International Business. Mhm. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Und im Ausland bist du aber wesentlich flexibler, was die Auswahl deiner Studiengänge angeht. Der Master geht auch nur ein Jahr in den meisten Ländern und solange du das begründen kannst, warum du irgendein Fach studieren möchtest, bist du da sehr viel freier, da das nochmal anders zu gestalten. Deswegen war mein Master in International Marketing. Ich muss aber sagen, mir ging es hauptsächlich darum, dann ein Jahr nach London zu gehen. Es war irgendwie zweitrangig, was ich studiere. Aber mein Gedanke war, dass ich mich nochmal breiter aufstelle als nur Musikmanagement oder Medienmanagement. Und Marketing ist tatsächlich für mich ein sehr spannender Bereich, weil du das ja auch auf alles Mögliche anwenden kannst. Also auf Firmen, auf Artists, auf dich selber, auf irgendein Land. Ja, es war ein super spannender Studiengang. Aber genau, ich wusste dann, ich will ins Ausland gehen. Englischsprachiges Ausland macht Sinn, weil ich die Sprache schon einigermaßen gut spreche. Wollte jetzt nicht auf Spanisch studieren oder so. Und dann war mir USA oder Australien oder sowas ein bisschen zu weit weg. Mhm. Dann fiel die Wahl auf England und wenn England, dann schon London.
Und du warst ja auch schlechtes Wetter aus Hamburg gewohnt, da ist das auch kein Unterschied mehr.
Das ist ein Vorurteil. Das Wetter in England ist nicht so schlecht, wie man denkt.
Achso, ich dachte, dieses Hamburg ist Vorurteil.
Nee, leider nicht. Leider. Ja, aber genau, so fiel die Wahl auf London, wurde auch in verschiedenen Unis angenommen, aber ich hatte so diesen Traum, nachdem mein Bachelorstudium, das hatte eher so einen Bürocharakter, weil es eine Privatuni war, für die ich Gott sei Dank dann nach der Schulzeit ein Stipendium bekommen habe, sonst hätte ich das auch nicht unbedingt machen können. Mhm. Genau, nachdem meine Uni während des Bachelors aussah wie so ein modernes Büro, wollte so eine alte, tolle Uni mit so einem großen Hörsaal.
Harry Potter Style,
genau. Nur um dann festzustellen, also King's hat solche Hörsäle, das passt da total gut rein, aber kurz vorher habe ich dann festgestellt, dass mein Campus auf der anderen Seite der Themse ist und ein bisschen anders aussieht.
Im Bürokomplex.
Nicht ganz, aber so ein, ja, ziemlich schönes 70er-Jahre-Gebäude. Mhm. Aber es war wirklich eine grandiose Zeit. Ganz großer Traum irgendwie, überhaupt ins Ausland zu ziehen, nach London zu ziehen, das ja, war ein ganz entscheidender Schritt für mich. Ich kannte irgendwie niemanden in meinem Umfeld, der sowas gemacht hat. Also niemand hat einem das so vorgelebt, fürs Studium ins Ausland zu gehen. Oder zumindest niemand aus meinem engeren Kreis, geschweige denn aus meiner Familie.
Ich kenne jetzt auch eher Leute, die halt nach dem Abi, ne? Das ist ja, ich war auch Zivi in Frankreich und das war häufiger, oder mein Bruder war Zivi in Kolumbien, meine Schwester war in Bolivien, auch FSJ damals und so. Die hatten mir das vorgelebt, aber Studium im Ausland, außer eine sehr gute Freundin, die ist aber auch deutlich später, die hat eine Bankausbildung gemacht und ist dann in Holland studieren gegangen, Psychologie, aber ich glaube auch, weil da die Hürde für Psychologie ein bisschen niedriger war als in Deutschland.
Ja, tatsächlich, also auch aus Medizin hört man das ja häufiger. Also mittlerweile kenne ich durchaus einige Leute, die auch im Ausland studiert haben, aber für mich war das damals ein sehr großer Schritt. Aber es hat sich dann alles so ganz gut zusammengefügt. Er hatte eine tolle Unterkunft, die International Hall, was so ein Studierendenwohnheim ist. Und dann mit Auslands-BAföG und meinem Ersparten habe ich das alles irgendwie ganz gut über die Bühne gebracht. Und vor allem auch echt Leute aus aller Welt kennengelernt. Also dieser Schritt nach London zu ziehen, hat meinen Horizont unfassbar erweitert, weil man in diesem Schmelztiegel der Kulturen ist, wo Leute einfach aus allen möglichen Ländern zusammenkommen, aber wirklich so auf Augenhöhe und man ganz neu reflektiert, wenn man sein Leben lang in Deutschland gelebt hat, was eigentlich normal ist und was nicht, auch so an kulturellen Gegebenheiten. Also ja, unfassbar wertvolle Zeit, auch dieses Masterstudium.
Hatte die Entscheidung, nach München zu ziehen, auch schon so einen gewissen Einfluss wahrscheinlich darauf, dass du gesagt hast, okay, ich habe München gepackt. Da waren zwar dann auch Verwandte in der Nähe, was natürlich ein kleiner Sicherheitsanker ist, aber London packe ich auch, weil es ist ja auch ein Wegzug.
Ich glaube, da habe ich gar nicht so groß drüber nachgedacht. Ja, also vielleicht hatte ich das Vertrauen, weil es in München so gut geklappt hat. Da hatte ich ab Tag 1 bei Sony halt so eine riesen Gang an anderen PraktikantInnen und Azubis um mich rum, mit denen ich dann auch super viel gemacht habe, in denen ich teilweise auch immer noch richtig eng befreundet bin. Jetzt dann seit mittlerweile fast 14 Jahren. In London war es genauso. Also ein paar Leute kannte ich das schon, aber auch da ab Tag 1 in meinem Studierendenwohnheim, dann in meinem Studiengang und dann später bei YouTube. Da kam man quasi ins gemachte Nest. Es wurde einem einfach so vorgesetzt, quasi so, hier, da ist deine neue Gang. Ja, da gab es tolle Anknüpfungspunkte von vornherein. Und ich glaube, wenn man da wirklich von Anfang an so tolle Leute um sich rum hat, dann macht es das sehr einfach, in so einer neuen Stadt anzukommen. Aber ja, ins Ausland ziehen ist nochmal mehr Admin, sage ich mal, weil man natürlich auch, man braucht ein Konto und man muss sich melden und man muss irgendwie verstehen, wie die Dinge da funktionieren.
Aber es war noch vor dem Brexit, oder?
Das war 2015, ein Jahr vor dem Brexit. Ich war dann gerade durch mit meinem Master als
du fast abgeschoben wurdest.
Für den Brexit gevotet habe. Ich war auch richtig sauer, natürlich. Und ich habe es auch irgendwie damals gar nicht kommen sehen, weil natürlich in meiner Bubble das niemand unterstützt hat. Deswegen war ich da damals auch ganz gut schockiert und mitgenommen. Genau dieser Prozess, sich in einem neuen Land einzufinden und herauszufinden, wie die Dinge funktionieren und dann wirklich Schritt für Schritt sein Leben da aufzubauen, das kann zwar überfordernd sein, aber das macht wahnsinnig Spaß. Also rückblickend waren gerade diese Phasen, wo ich alles neu aufstellen musste, also irgendwie Wohnort oder Arbeitsstätte, Studium, wo ich mir irgendwas neu erarbeiten musste. Diese Zeiten waren immer rückblickend richtig cool, weil das ist ja das, wo Wachstum auch stattfindet.
Und nicht Alltagstrott.
Genau, absolut. Also ja, London rückblickend auch eins der besten Kapitel, die ich da hätte aufschlagen können. Und ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich hatte immer schon so ein Bauchgefühl, dass mir London gut gefallen würde. Ich hatte ganz lange so ein Bild der Stadt als meinen Bildschirmhintergrund, obwohl ich noch nie da war. Und ich hatte immer so ein Bauchgefühl, dass es mir da gut gefallen würde und das hat sich absolut bewahrheitet.
Also bist du hingezogen, ohne jemals vorher da gewesen zu sein?
Ich war dann einmal vorher da, um mir Unis anzugucken und fand es sofort toll. Hab's nie bereut.
Immer noch häufig dort?
Ich bin immer noch häufig dort nicht mehr ganz so häufig, wie ich gerne dort sein würde. Aber durch die Arbeit war ich jetzt auch oft da. Also ich sag mal so zweimal im Jahr circa. Aber ich freue mich wirklich sehr auf nächsten Monat. Den ganzen Juni werde ich in London verbringen. Mache einen Wohnungstausch, was sich lustigerweise auch in Kolumbien ergeben hat. Genau, tausche ich Berlin, London für einen Monat und bin dann wirklich auch in meiner allerliebsten Gegend, East London, für einen Monat und freue mich total.
Ich kenne mich gar nicht in London aus. Also ich war mit 8, glaube ich, mal in der Nähe von London. Also es wird eigentlich mal wieder Zeit. Ich habe auch häufiger Freunde, die jetzt dort waren oder auch total begeistert und so. Und ja, muss ich auch mal wieder angehen. Aber du bist ja dann, hast du Regelstundenzeit gemacht? Hast du es in einem Jahr durchgerockt oder war es länger bei dir?
Ich habe das in Regelstudienzeit durchgezogen. Also ich musste auch zahlen für meinen Master im Gegensatz zu Deutschland. Das ist natürlich ein großer Nachteil zu Deutschland, wenn man im Ausland studiert. Aber ja, ich war da durch in dem einen Jahr. Was aber insgesamt dazu geführt hat, dass ich halt in Deutschland nur die 3 Jahre gemacht habe, Bachelor, was hier normal ist. Im Ausland machst du das aber 4 Jahre. Und in Deutschland ist ja normal, den Master in 2 Jahren zu machen und im Ausland 1 Jahr. Heißt, auch das hat dazu geführt, dass ich tendenziell schneller fertig war mit vielen Dingen. Also ich war schnell mit der Schule, weil ich der erste G8-Jahrgang war, direkt angefangen zu studieren, weil ich das Stipendium bekommen habe und dementsprechend auch innerhalb von insgesamt nur 4 Jahren mit beiden Studiengängen durch gewesen. Und das habe ich jetzt gar nicht so beabsichtigt, aber ist halt so passiert.
Ja, ich habe ein bisschen länger studiert, aber auch nur ein Semester mehr, aber das waren alleine schon 4 Jahre dann. Nicht schlecht. Auf der Überholspur bist du dann zu YouTube gekommen. Wie kam denn das?
Das war sehr random und unerwartet. Ja, ich war dann fertig mit meinem Master und auf Jobsuche und habe mich auch auf ein paar Sachen beworben. Und irgendwann bekam ich auf LinkedIn so eine Nachricht von einer Recruiterin und die sagte so, hey, we have this opportunity at YouTube for you in London. Und ich dachte so, das ist ein Scherz, also 100% ist das ein Scherz, aber irgendwie ein verdammt gezielter Scherz, so, weil ich ja diesen YouTube-Background auch schon hatte, so dieses Nischenwissen zumindest. Letztendlich war es kein Scherz und Gott sei Dank war das alles auf meinem LinkedIn-Profil irgendwie auch so zu sehen, dass ich in London bin, dass ich Vorerfahrung mit der Plattform habe, dass ich auch Deutsch spreche und. Also wirklich große Empfehlung, immer sein LinkedIn-Profil up-to-date zu halten. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Pilotprojekt und habe angefangen auf einem 3-monatigen Vertrag. Das Projekt wurde dann auch fortgeführt, also aus den 3 Monaten wurden 6 Monate, dann wurde 1 Jahr draus, aber am Anfang, ja, habe ich mich so lang gehangelt von so befristetem Vertrag zum nächsten, bis ich dann letztendlich eine Festanstellung bekommen habe. Aber es war schon auch eine Herausforderung, da erstmal reinzukommen. Aber auch am Anfang dachte ich so 3 Monate mal zu Google oder nicht, so einfach gemacht habe. Ich habe ja nichts zu verlieren.
Ja.
Aber genau, das hat sich dann Gott sei Dank alles fortgesetzt.
Hast du immer gesagt, Mama, ich bleib noch ein bisschen.
Ja, genau. Ja, irgendwie war das dann keine Option, dann direkt wiederzukommen.
Und was waren die Projekte? Also das allererste, was du dann da gemacht hast? Du meinst ja auch vorher, du hattest dann auch schon richtig Bock, als du da gestartet hast.
Ja, also damals, du musst dir vorstellen, also ich hatte schon einige Berührungspunkte vorher mit YouTube und mit Google, aber da selber zu arbeiten, das war eine richtig große Sache für mich, weil ich auch schon wusste, wie schwer das ist, da reinzukommen. Mein allererster Job da war sozusagen als Support für das Partnermanager-Team. Also in London sitzt da ein sehr großes Team aus Strategic PartnermanagerInnen aus Europa, Mittleren Osten und Afrika, die von dort aus sämtliche PartnerInnen betreuen, hauptsächlich im Creator-Bereich, aber auch im Musikbereich oder andere Arten von PartnerInnen, die sich auf YouTube so bewegen. Und ganz zu Anfang habe ich denen sozusagen zugearbeitet, denen geholfen, Leads zu generieren. Also ich habe quasi Leute angerufen und gefragt, ob die Bock haben auf dieses Partnerprogramm.
Mhm. Die noch gar nicht auf YouTube waren oder die schon auf YouTube waren und sich, sag ich mal, qualifiziert haben, weil so läuft es ja mittlerweile eher.
Genau, die sich qualifiziert haben.
Mhm.
Also quasi so eine unterstützende Rolle. Und meine nächste Rolle war dann aber als Strategic Partner Manager direkt, habe ich eine Mutterschaftsvertretung gemacht für eine Kollegin, die dann genau in Mutterschutz gegangen ist für ein Jahr, aber auch da wieder befristet. Und dann hatte ich das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt so die Tür aufgegangen ist, dass YouTube auch angefangen hat, mit Artists direkt zu sprechen und das Artist Development Team innerhalb dieser Abteilung gestartet werden sollte. Und da habe ich mich natürlich von Anfang an deutlich dafür positioniert, weil ich eben diesen Musikindustrie-Background hatte. Also davor, das erste Jahr bei YouTube, habe ich tatsächlich auch mit allen möglichen Leuten gearbeitet. Also nicht nur mit Artists, sondern auch mit Creatern. Mhm. Oder
Unternehmen.
Ja, auch, ja, unterschiedlich. Und es war tatsächlich auch eine sehr spannende Zeit, weil das gerade so diese Zeit war, wo zwar dieses Partnerprogramm offen war für alle, aber so dieses Thema werbefreundliche Inhalte wichtig geworden ist. Also, dass nicht mehr alles selbstverständlich monetarisiert werden kann.
Das heißt, da haben dich dann auch mal Artists oder die Managements angerufen und gesagt, ey, warum ist mein Video jetzt demonetarisiert? Und du musst dann erklären, ja, das liegt an der und der Szene. Und das kann man vielleicht beim nächsten Mal anders machen, weil lass halt die Gewalt weg oder so. Oder wie lief das dann ab?
Ja, halt vielleicht nicht die Kalaschnikow irgendwie ins Bild. Musikvideos genießen da tatsächlich trotzdem eine gewisse Kunstfreiheit.
Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass alle, wo irgendwie Waffen vorkommen, dass man da nie Werbung sehen würde.
Es ist total komplex.
Okay.
Es kommt immer auf den Kontext darauf an. Ein Video wird auch als Gesamtes beurteilt. Es kann aber auch sein, weil da irgendein bestimmter Begriff vorkommt, dass das es auslöst, dass es dann eben nicht monetarisiert wird oder gesperrt wird oder. Heißt, was damals halt zu Beginn dieser Phase passiert ist, um Werbetreibende als Kunden zu behalten, ist, dass erstmal sehr konservativ entschieden wurde und viele, viele Videos nicht mehr monetarisiert waren. Wo, ja, gerade aus dem Hip-Hop-Bereich, wenn die davor wirklich substanzielles Einkommen damit verdient haben, was sich dann minimiert hat, vorübergehend, kannst du dir vorstellen, was damals da los war. Und das erstmal den ganzen Leuten zu erklären, war sehr herausfordernd. Aber über die Zeit ist dieses Erkennungssystem, was dann auch diese Entscheidung trifft, sehr viel nuancierter geworden, sehr viel genauer geworden. Ich habe seit einigen Jahren keine genauen Einblicke mehr, wie das funktioniert. Aber ich weiß noch, das war ein großer Umbruch und eine große Veränderung, weil eben auch dieses Selbstverständnis dafür entstanden ist, dass man seine eigenen Videos monetarisieren kann und dass man damit Geld verdient. Wenn ursprünglich, damals als ich bei Sony war zum Beispiel, da war das nicht für jeden zugänglich. Und das ist so eine Sache, muss man sich auch vergegenwärtigen. Auf allen Plattformen gibt es halt kein Selbstverständnis dafür, dass die Dinge genau so bleiben oder das eigene Geschäftsmodell, was an diese Plattform gekoppelt ist, dass das ewig so weitergeht, weil eben auch solche Entscheidungen getroffen werden müssen.
Mhm. Du warst ja auch 4 Jahre da, 2016 bis 2020. Da gab es dann wahrscheinlich YouTube Music schon irgendwann in der Zeit oder kam das später?
Nee. Das kam genau während dieser Zeit. Also den Launch und die ganze Entwicklung habe ich mit begleitet. Wir hatten auch eine große Launch-Party, also sowohl YouTube Music als auch YouTube Premium. Da war ich dabei. Das war ein sehr spannender Moment. Während der Zeit, wo ich da war, war das Produkt jetzt noch nicht so komplett ausgereift, als dass das wirklich mit anderen Streamingdiensten mithalten konnte.
Gab es noch keine eigene App, sondern es war so integriert oder wie war das?
Die war noch ganz neu. Hm. Die war noch wirklich ganz neu und es haben noch nicht so viele Leute benutzt, aber so ist es halt, wenn man neu mit sowas an den Markt kommt. Aber es war ein sehr ehrgeiziges Projekt und ich finde es wahnsinnig toll, was sie heute daraus gemacht haben. Ja, also während meiner YouTube-Zeit, wie ich eben schon sagte, dass ich dann dabei war, als dieses Artist Development Team neu aufgebaut wurde. Das war halt super spannend, weil es das vorher so noch nicht gab. Heißt, ich war Teil eines Teams, was neu gegründet wurde und saß dann zusammen mit anderen so Artist Relations ManagerInnen aus den anderen Ländern.
Mhm.
Aus Frankreich, aus UK und Spanien. Das waren die Länder, die wir damals abgedeckt haben.
Und vielleicht nochmal zu dem Job dort. Also wie kann ich mir dann die Artist-Zusammenarbeit vorstellen? Wahrscheinlich unterschiedlich immer wieder, aber gab es dann auch Artists, auf die du dann zugegangen bist, wo du gesehen hast, ey, da sehe ich irgendwie Potenzial, Videos sind gut oder ist irgendwie getrendet, aber ich sehe da noch Verbesserungspotenzial. Ich gucke mal, ob ich das Management erreiche oder lief das so jetzt nicht ab?
Das war ganz spannend tatsächlich. Dadurch, dass es noch so neu war, dass eine Plattform überhaupt mit den Artists direkt ins Gespräch geht, gingen die allermeisten Kontaktaufnahmen durch die Labels. Also wir haben oftmals mit den Labels gesprochen. Also die wurden ja eh schon betreut von dem Musikteam in Berlin und haben denen sozusagen angeboten, mit einzelnen Artists noch mehr in die Tiefe zu gehen. Und um dann wirklich gezielt an deren Kanälen zu arbeiten, was dann über die Zeit zunehmend mehr Leute auch dankend angenommen haben. Daneben gab es aber schon einige Leute, die auch direkt den Kontakt zu YouTube gesucht haben, die da vielleicht anders aufgestellt sind. Also bis heute, sowohl bei YouTube als auch bei TikTok, ist es sehr unterschiedlich, wirklich von Künstlerin zu Künstlerin, was für ein Konstrukt man da hat, ob der Hauptkontakt durch das Label passiert, ob das durch das Management, vielleicht mit KünstlerInnen selber, ob das irgendein, weiß ich nicht, Social Media Management ist oder deren Anwalt. Also es gibt da sehr unterschiedliche Konstrukte. Zu Beginn lief sehr viel über die Labels und dann aber auch dadurch, dass ich dann sehr viel tiefer noch in die Branche reingegangen bin und auch dann auf vielen Events war und Leute kennengelernt habe und sich das auch alles rumgesprochen hat, war ich dann zunehmend auch direkt in Kontakt mit den Managements.
Und was hast du denen so mitgegeben? Also gab es auch, wo du immer wieder einen Tipp geben musstest, wie man vielleicht ein Musikvideo besser gestaltet oder ich weiß nicht, wie viel Wert hatten die Metadaten oder so. Also worauf hast du dann wahrscheinlich ganzheitlich deinen Blick drauf geworfen und denen gesagt, hey, mach doch mal vielleicht das oder das anders?
Ja, auch das war sehr unterschiedlich, je nach, ich sag mal, Wissensstand und je nach Performance des Kanals. An den Musikvideos selber, inhaltlich würde ich da jetzt niemals rumschrauben. Das ist ja so ein Asset für sich, ein Gesamtkunstwerk, was so stehen bleiben kann. Es ging oftmals darum, deren Content zu diversifizieren. Also so ein bisschen auch in andere Formate reinzuschauen. Kann man Behind the Scenes machen? Kann man vielleicht irgendein Vlog-Format machen? Kann ich so ein Track-by-Track vielleicht machen? Möchte ich mal einen Livestream machen? Also es ging mehr darum, andere Formate auch zu erkunden, durch die man seinen Kanal sehr viel weiter aufbauen kann und wirklich nicht nur vereinzelt seine Musikvideos da hat, sondern sein eigenes Profil mit allen möglichen Inhalten, um auch so dieses Thema Fandom viel mehr anzukurbeln. Und dann ging es auch viel um Community Management, um, ich sag mal, Kanaloptimierung, also was man auf dem Kanal selber über verschiedene Settings, aber auch Grafiken und vor allem auch über neue Features, die YouTube anbietet, alles noch rausholen kann. Also es gibt echt eine ganze Reihe von Stellschrauben, die den Leuten helfen, sich da noch besser zu positionieren. Aber viel ging auch um dieses Verständnis für guten Content. Wie muss guter Content aussehen? Und YouTube liefert einem da Gott sei Dank echt einen ganzen Haufen richtig toller Analytics. Ist Wahnsinn, was du da alles rauslesen kannst. Eigentlich wirklich alles, was du willst. Aber ein großes Thema war damals und ist heute sicherlich immer noch Watchtime. Das rauszukriegen, wann schalten die Leute weg? Warum schalten die weg? Wie halte ich die auf meinem Video? Wie leite ich sie vielleicht aufs nächste Video? Und auch da, wie ich vorhin schon sagte, obwohl ich selber jetzt nicht den ganzen Tag YouTube geschaut habe, hatte ich da dann nach einer Zeit natürlich total diesen Blick dafür, wie ein guter Kanal oder wie ein gutes Video aussehen muss und habe dann die Leute halt da abgeholt, ja, wo es ihnen noch was gebracht hat. Und viel, sowohl bei YouTube als auch bei TikTok, ganz viel meiner Arbeit geht gar nicht mehr so sehr um die Sache, also um das Feature oder irgendeine Information an sich, sondern eher so eine Blockade bei den KünstlerInnen zu lösen, die sie vielleicht haben, warum sie sich nicht trauen, mehr Content zu machen oder anderen Content zu machen oder irgendeine Sache, die sie nicht ganz verstehen oder vielleicht noch nicht offen dafür zu sind. Also es geht ganz viel darum, wirklich Blockaden zu lösen und so ein Verständnis auf deren Seite auch zu kreieren. Viel mehr als einfach denen irgendeine Lösung dahin zu legen oder irgendwas zu pitchen.
Mhm. Community Management sehe ich bei Artists jetzt seltener. Also Herzchen verteilen, was man bei YouTube ja statt des Daumen hoch auch geben kann, das schon, aber dass jetzt ein Artist selbst kommentiert, irgendwie nicht. Und ich habe immer eher so gesehen, das liegt dann so ein bisschen an dieser Unnahbarkeit, die man bei Musikvideos dann irgendwie doch hat im Vergleich zu irgendwie Storyposten oder sowas, was ja viel näher ist oder so. Aber wie beobachtest du das oder hast du das in der Vergangenheit beobachtet oder auch Leute jetzt motiviert oder sowas, dass man da vielleicht doch auch noch ein paar Worte zu schreibt?
Also eine generelle Empfehlung war damals immer so, selber einen eigenen Kommentar da mit reinzuschreiben, den man oben anheften kann, weil dann direkt die ZuschauerInnen sehen, okay, Artist XY ist hier auch selber aktiv. Das motiviert mich mehr zu kommentieren. Kommentare sind erstmal als Engagement positiv für die Performance des Videos. Insofern ist das schon so encouraged. Eine Sache, die ich aber wirklich keinem Artist empfehlen würde, auch zum Thema Kommentare, ist, sich da wirklich alles durchzulesen und sich alles zu Herzen zu nehmen. Das ist ein ganz großes Problem geworden für viele, die das wirklich sehr nah an sich heranlassen. Insofern Community Management, ja, halt es so incentivieren, dass die Leute sich auch beteiligen oder dass die auch ins Gespräch kommen, was ja auch ein total gutes Tool dafür ist, mit relativ wenig Aufwand auch ein bisschen Nahbarkeit zu zeigen, wenn man das möchte. Aber man darf sich nicht damit wahnsinnig machen. Was natürlich aus meiner Sicht einfach ist zu sagen, aber super wichtig, dass irgendwie für sich umzusetzen.
Hinterher schafft es eher noch Blockaden, ne, wenn man sich die Kommentare durchliest. Wobei es, glaube ich, auch eher bei ganz großen Artists so ist. Ne? Also ich habe die Shirin David-Doku gesehen und dachte mir schon so, okay, krass, also das hat ja bei ihr schon sehr viel, sehr, sehr viel Druck alles ausgelöst. So, die Kommentare werden da auch in der Doku hier eingeblendet teilweise. Bei kleineren Artists, die jetzt wirklich nicht viele Views haben, da sehe ich schon eher, dass die Leute da auch eigentlich durchweg positiv kommentieren. Also das finde ich auch gut, also bei dass die YouTube-Kultur, was ich zumindest da gesehen habe, jetzt nicht sofort weglatzt. Ich glaube, da ist die Plattform vielleicht noch ein bisschen milder als manch anderes in diesem Bereich.
Ja, vielleicht so als kleiner Artist oder ja, kleine Künstlerin polarisiert das vielleicht auch noch nicht so. Mit einer gewissen Größe und Relevanz und auch je nachdem, was man für einen Charakter ist oder was das für eine Figur ist, kann es ja wirklich sehr unterschiedlich ausfallen. Für eine Plattform ist erstmal Engagement positiv, also auch wenn da eine polarisierende Diskussion stattfindet. Ich stelle es mir unfassbar hart vor, als Künstler, Künstlerin auch solche wirklich fiesen und negativen Sachen über sich selber zu lesen. Hm. Aber man tut sich wirklich keinen Gefallen, wenn man das alles zu ernst nimmt. Man kann auch viel moderieren, also man kann viel so automatische Sachen einstellen, die diese Kommentare ausblenden. Und so jemandem wie Shirin zum Beispiel, die wirklich so viele Leute auch auf ihrer Seite hat und so viel Erfolg hat und ja so perfektionistisch unterwegs ist. Also ich bewundere sie wirklich sehr. Ich finde, sie hat echt viel bewegt in der Branche. Gerade bei so Leuten, ja, tut mir das dann so leid, wenn also zu hören, dass die sich diese Kommentare so sehr zu Herzen nehmen. Aber auch das, egal ob die klein oder groß sind, es ist so personenabhängig. Mhm. Es ist so personenabhängig. Also meine Jobs bei Plattformen und im Austausch mit den Artists, es gibt dann niemals so eine One-Size-Fits-All-Lösung, weil die Leute einfach eine ganz andere Offenheit oder Ängste mitbringen, sich da auch zu zeigen auf solchen Plattformen.
Mhm. Mittlerweile gibt es ja noch mehr Features. Also ich glaube, Shorts gab es in deiner Zeit noch nicht bei YouTube, oder? Die kamen, glaube ich, später, oder?
Die kamen ja als Antwort auf TikTok.
Genau. Aber war das nach 2020, ne? Nach deiner YouTube-Zeit?
Ja, ja.
Und Community Tab, gab es das schon zu deiner Zeit?
Das gab es schon. Das haben wir auch sehr kräftig gepitcht damals. Damals wurde es nicht so gut angenommen. Es war ja so diese Idee, einfach auch so Facebook-artige Features auf YouTube einzuführen, also es leichter zu machen, auch in Form von Bildern oder Text oder anderen Posts da zu interagieren und nicht nur Videos zu machen, also so niedrigschwellig auch Content zu posten. Damals, wie gesagt, war es jetzt kein riesen Gamechanger. Ich glaube, das ist hauptsächlich für engere Fans von bestimmten Artists relevant. Ich weiß nicht, wie gut das heutzutage funktioniert.
Ich glaube auch, also ich arbeite ja beim RBB auch in der YouTube-Abteilung und wir machen da auch alles und ich habe so das Gefühl, dass der Community-Tab früher halt sehr prominent auf der Startseite, also insbesondere im Browser platziert wurde und dass dieser Platz mittlerweile auch von Shorts überschrieben wurde. Also da, dass da mittlerweile die Shorts-Reihe an der Stelle kommt, wo man früher dann eben auch irgendwie Zitat-Posts oder so gesehen hat und dass es deswegen nicht mehr so die Relevanz hat. Wir machen es immer noch, ist ein gutes Cross-Promo-Feature, weil wir eben auch andere Inhalte dadurch gut teilen können. Aber ich denke auch als Artist ist es dann ein bisschen schwieriger. Plus du hast dann halt eine neue Moderiersache unter Umständen nochmal schneller. Also da sind die Kommentare schon mal schneller auch irgendwie unangenehm oder so. Das will man vielleicht auch nicht. Aber falls ihr Artist seid und das noch nicht kennt, ist auf jeden Fall nicht schlechter nochmal zu posten. Guck mal, hier ist das Video. Man kann es so ein bisschen nochmal platzieren und ein bisschen oben halten. Oder eben auch, wie du sagst, andere Formate. Ne? Ich kann da nochmal ein bisschen anders drauf eingehen. Ich könnte mir jetzt nochmal irgendwie ein Foto daraus nehmen und dann zum Video verweisen. Nicht unbedingt nur einen Link zum Foto, sondern ich habe hier noch mehr Output, den ich jetzt nochmal irgendwie spiegeln möchte, um die Leute da ein bisschen anzulocken. Wie ist denn deine Meinung zu langem Abspann? Also du hast ja gerade schon die Watchtime angesprochen. 30 Sekunden, es passiert nichts mehr, aber ich sehe noch die Credits im Abspann bei einem Musikvideo. Würdest du das drin lassen oder würdest du da vielleicht doch eher den Rat geben, versuch das ein bisschen kürzer zu cutten, weil das Abspannelement ja eben erst 20 Sekunden vor Ende eingeblendet werden kann. Das heißt, du gehst einfach das Risiko ein, die Leute sind weg, bevor du die mit deinen Inhalten nochmal catchen kannst.
Langer Abspann oder generell Längen in egal welchem Video, also unnötige Längen, sind No-Go, wenn man wirklich optimieren will nach Watchtime. Also eine ganz wichtige Metrik auf verschiedensten Plattformen ist die sogenannte Drop-Off-Rate, die einfach schaut, bleiben die Leute bis zum Schluss, wie lange bleiben sie insgesamt, wie viel Zeit verbringen sie damit. Und in den allermeisten Fällen, weil das einfach das Sehverhalten der Menschen ist, schauen die sich das nicht an, heißt im Empfehlungssystem, im sogenannten Algorithmus, wirkt sich sowas erstmal negativ aus.
Okay. Hast du zu deiner YouTube-Zeit noch was hinzuzufügen? Irgendwas, was du gerne erwähnen möchtest? Oder willst du jetzt schon zur Geschichte, wie es dann 2020 zu TikTok ging, übergehen?
Oh, ich könnte viele Sachen über meine YouTube-Zeit erzählen, aber im Großen und Ganzen kann ich, glaube ich, einfach nur hervorheben, was das für eine wahnsinnig tolle Zeit war. Also auch das hat ja meine Karriere wirklich maßgeblich verändert. Ich hatte mit brillanten Leuten aus aller Welt zu tun, bin sehr tief eingestiegen in ja, die deutsche Musikbranche, aber halt auch diese Tech-Welt. Also diese ganze Zeit in London und bei YouTube, das war der Wahnsinn. Ich hatte richtig viel Spaß und habe so viel gelernt.
Vielleicht noch, was hat dir am meisten Spaß gemacht in der YouTube-Zeit?
Ich glaube also dieser direkte Kontakt mit den KünstlerInnen und da wirklich zu sehen, dass YouTube zu einem sehr wichtigen Standbein wird für die und dass sie auch damit, die haben viel selber in der Hand, was sie mit ihrem Kanal machen. Das ist, war immer so unser Narrativ damals. Ihr seid nicht mehr angewiesen darauf, dass irgendein Fernsehsender euch platziert oder dass irgendein Magazin euch erwähnt, sondern ihr habt euren eigenen Kanal und behandelt den wie euren eigenen, weiß nicht, Fernsehkanal, womit ihr halt selber die Power habt, irgendwie eure Fans zu erreichen. Mhm. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Team damals mit aufzubauen oder diesen Bereich damals mit aufzubauen und auch einfach diese Unternehmenskultur. Also dieses Team, mit dem ich da in London saß und auch das Team, mit dem ich in Berlin halt viel zusammengearbeitet habe, das war einfach ein wahnsinnig toller Austausch und ja, so gegenseitiger Support. Also das ist schon eine sehr besondere Unternehmenskultur.
Wie war denn das Leben in London? Also wenn du jetzt so vergleichst und darauf zurückblickst, du hast ja schon ein bisschen Einblick gegeben, aber das ist ja schon ein relativ großes Kapitel von deinem Leben. Wie war es dann, nachdem du da aus deiner, wie hieß die Halle noch, deine Student Hall?
International Hall.
Da bist du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit geblieben. Da musst du irgendwann raus.
Da musste ich irgendwann raus. Also ja, das war eine tolle Gegend und dann ein hässlicher Klotz, in dem wir gewohnt haben. Da bin ich danach raus und bin dann in ein Haus gezogen mit anderen Freundinnen aus meinem Studium auch. Ein größeres Haus, ich glaube, wir waren da 6 Leute, aber mit Brise im Garten, ganz viel Platz. Es war super toll. Und da war ich für ein Jahr und habe es geliebt, aber das war relativ weit draußen im Osten. Und die letzten 3 Jahre in London habe ich in King's Cross wirklich in 5 Minuten Laufdistanz vom Google Office gelebt, womit ich unfassbar viel Glück hatte. Also dann waren wir auch so eine kleine YouTube-WG mit einer Kollegin noch von YouTube, habe ich da zusammen gewohnt. Was dann auch dazu geführt hat, dass unsere Wohnung so ein bisschen das YouTube-Clubhaus war und alle nach der Arbeit immer bei uns abgehangen haben und es da wirklich auch lustige Hauspartys gab. Aber ja, so dieser nervige Commute in London, den die meisten Leute haben, wo sie dann eine Stunde irgendwie Tür zu Tür brauchen, das hatte ich tatsächlich nicht, sondern nur diese 5 Minuten Fußweg. Und mit dem Job bei Google ist das Leben da auch ein bisschen angenehmer. Also du kriegst ja auch wirklich tolles Essen. Du hast dein Gym mit im Office. Und dadurch sind so ein paar Sachen, die das London-Leben schwierig machen können, werden halt enorm vereinfacht. Mhm. Heißt, ich hatte kurze Wege, eigentlich alles an einem Ort. Da hat irgendwie mein ganzes Leben stattgefunden. Aber Gott sei Dank hatte ich auch immer noch einige Leute so außerhalb dieser ganzen YouTube-Bubble. Denn, und ich meine das im besten Sinne, das hat da schon manchmal so ein bisschen was Sektenmäßiges. Ja, weil es ist halt so eine Bubble, da kommst du rein, alle sind irgendwie gut gelaunt und nett zueinander, du kriegst Essen umsonst, du kannst hier zur Massage gehen, du kannst ins Fitnessstudio, es werden tolle Sachen organisiert für dich.
Also hast du schon viel Zeit auf Arbeit, aber auch nicht nur mit Arbeiten verbracht und mit den ArbeitskollegInnen auch. Und dadurch war es dann auch einfach, war dein Leben wahrscheinlich schon sehr geprägt einfach von diesem Umfeld, oder?
Total. Hm. Total. Und das war mega schön. Aber muss jetzt nicht bei jedem Job so sein, finde ich.
Aber warum bist du denn dann wieder zurückgekommen nach Deutschland?
Für mich war das London-Level so ein bisschen durchgespielt. Also nach 5 Jahren habe ich dann irgendwie so tolle Sachen gesehen. Ich habe tolle Partys gefeiert. Ich war in geilen Restaurants. Und viele Leute ziehen aber nicht nach London, um da langfristig zu bleiben. Und für mich war auch privat so ein bisschen der Gedanke, dass ich gerne nach Deutschland ziehen würde. Und aber auch beruflich. Also ich habe ja von London aus mit deutschen Artists gearbeitet. Und bin die ganze Zeit hin und her geflogen. Und für mich war das dann auch karrieretechnisch einfach der nächste Schritt, dass wenn ich in Berlin sitze oder halt so in Deutschland sitze, dass das meine Arbeit enorm erleichtert, dass das auch irgendwie mir ganz andere Möglichkeiten gibt, mich mit den Leuten zu treffen oder zu Konzerten zu gehen oder. Dass ich dann halt nicht so limitiert bin oder dass ich einfach viel näher dran wäre am ganzen Geschehen und vor allem auch, dass ich zusammensitze mit dem Rest des Musikteams, mit denen ich ja am allermeisten zu tun habe und am allerengsten kooperiere. Also manchmal ist es bei Tech-Companies halt so, dass deren interne Struktur, wie sie vielleicht aus historisch und politisch mal so gewachsen ist, in der Praxis gar nicht so viel Sinn macht. Hm. Heißt, ich wäre auch mit YouTube nach Berlin gegangen. Das haben sie auch probiert. Also es gab diese Option oder einen anderen bestimmten Headcount, aber der wurde erst 2 Jahre später geschaffen. Heißt aber, ich hab so einen Weg aufgezeigt, wie es für mich weitergehen würde. Es wurde alles versucht, das möglich zu machen, aber als es dann letztendlich nicht möglich war, habe ich mich wirklich bedankt und in aller Liebe verabschiedet. Es war aber trotzdem die schwerste berufliche Entscheidung, die ich jemals treffen musste, weil man so dieses Gefühl hat, Gott, was soll denn danach noch kommen? Das war bestimmt jetzt das Beste, was mir jemals passiert ist. Aber ja, es kamen so ein paar Dinge zusammen. Tatsächlich war ich zu der Zeit auch ausgebrannt. Also auch da habe ich so eine gewisse Wand gespürt, so eine gewisse Blockade, wo es nicht mehr so richtig weiterging. Und habe für mich überlegt, dass dieser London-Lifestyle auch ja vielleicht weniger gesund ist als der in Deutschland, wo ich dann eben auch nicht mehr so viel reisen muss oder mir einige Steine dadurch halt so aus dem Weg geräumt werden würden. Wie gesagt, es wurde versucht. Ich bin ihnen bis heute total dankbar, dass sie es überhaupt versucht haben. Und deswegen no hard feelings. Aber es kam schon damals echt als Überraschung für einige, dass ich dann gegangen bin, weil ich auch gerade irgendwie befördert worden bin und eigentlich richtig gut unterwegs war. Aber ich für mich selber wusste, okay, es gibt Schritt XY, das für mich der nächste Schritt ist, nämlich nach Deutschland zu gehen und vielleicht auch nochmal andere Ressourcen zu haben, die Artists zu unterstützen. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich auch nicht darauf warten. Und so habe ich mich da verabschiedet.
Mhm.
Aber wirklich im allerbesten Sinne. Ich habe mich in aller Liebe, aller Freundschaft sowohl von London als auch von YouTube verabschiedet. Und es war eine grandiose Zeit.
Aber du sagst ja, dass du auch ein bisschen ausgebrannt warst. Hast du dann danach auch erstmal eine Pause gemacht? Oder ging es dann doch recht schnell weiter?
Ich hatte danach circa 3 Monate Pause, 3-4 Monate. Und das war auch der Beginn von Corona. Also ich bin aus London weggegangen, ursprünglich nur für 1-2 Monate, zurück nach Deutschland. Und dann dachte ich gehe nochmal zurück. Und es war noch nicht so ganz entschieden alles. Aber dann kam Corona und so wusste ich quasi gar nicht, dass das so mein letztes Mal oder mein Abschied von London sein würde, dass ich dann gar nicht zurückkomme. So gesehen habe ich das gar nicht kommen sehen. Ja, also dieses Burnout damals war auch meinem Lifestyle so ein bisschen geschuldet. Also war ich dann so Mitte, Ende 20. Ich war super viel am Reisen, immer unterwegs, also wirklich in London andauernd irgendwas unternommen mit 1000 Leuten.
Selten Tag
frühe
frei.
Flüge ist eigentlich gar nicht.
Also ich meine auch abends. Hast du dir mal einen Abend für dich auf der Couch gegönnt oder war das auch
nee,
so?
Nee, irgendwie habe ich dieses Konzept gar nicht so verstanden damals. Also ich war eine super aktive Person und habe auch immer Bock, was zu machen und einen großen sozialen Kreis und da war irgendwie immer was los. Ja, war auch immer sehr neugierig und bin, wie gesagt, auch super viel gereist. Also auch mit YouTube, Google habe ich ganz, ganz tolle und viele Reisen unternommen. Was für mich auch total wild war, weil ich mich niemals als so eine Jet-Set-Person gesehen habe, so wie ich aufgewachsen bin. Ich wusste, dass sowas geht und irgendwie fand ich es immer faszinierend. Aber ich dachte nie, dass ich mal so eine Person sein würde. Aber auch das ist dann so ein Ding, du hast Jetlag, du hast frühe Flüge, wenig Schlaf und. Also wenn ich mir heute angucke, wie ich mein Leben damals gestaltet habe und wie wenig Pausen ich gemacht habe, da möchte ich mich rückblickend wirklich schütteln. Aber ich kannte meine Grenzen damals einfach noch nicht so gut, als dass ich genügend dieser Pausen eingeplant hätte und das wirklich auch annehmen konnte, mal wirklich Urlaub zu machen oder wirklich mir mal einen Abend frei zu nehmen. Und dazu kam halt, dass meine Rolle bei YouTube an sich, das ist total machbar und schaffbar. Also es war auch Druck dahinter, so wie in jeder Firma wahrscheinlich. Aber es war jetzt gar nicht so der Workload an sich, sondern eher wie nah ich so Dinge an mich rangelassen habe. Also ich habe das sehr ernst genommen, wirklich jedem einzelnen Artist irgendwie helfen zu wollen und welche Probleme zu lösen. Und da war da total hinterher und habe das für mich selber, weil das eben so ein Ding war, wo ich dachte so, boah, krass, jetzt hast du es sehr geschafft und es macht mega Spaß. Aber dann habe ich das halt so auch so ein bisschen mit nach Hause genommen immer, sodass man auch da keine richtige Pause hatte. Also heutzutage habe ich dann eine ganz andere Distanz dazu.
Also dein Kopf war immer am Rotieren mit Ideen.
Quasi. Immer. Immer am Rotieren und ich habe mir einfach zu wenig Pausen genommen. Also sowohl von der Arbeit als auch so von vom Privatleben. Insofern ist es rückblickend für mich gar nicht so verwunderlich, dass ich irgendwie das Ding einmal gegen die Wand gefahren habe. Es war jetzt auch wirklich nicht so schlimm, dass ich gar nichts mehr konnte, aber dass es mir wirklich auch schlecht ging. Auch nur, um dann in dem Moment, wo ich zum ersten Mal drüber gesprochen habe, festzustellen, dass es ganz vielen Leuten um mich rum auch so geht. Oder auch mal so ging oder danach irgendwann mal so ging. Aber ja, ist natürlich nicht schön, da mal durchzugehen.
Und dann hast du was in den 3 Monaten gemacht? Oder beziehungsweise es waren 3 Monate Pause zwischen Arbeit und Arbeit und gleichzeitig Corona, wo man ja dann auch nichts machen konnte sowieso? Oder bist du in Therapie gegangen oder wie war da dein Weg?
Therapie habe ich eh begleitend auch gemacht. Also ich hatte da so eine kurze Verhaltenstherapie. Das ist so ein, also sehr oberflächlich, kriegst du da so ein paar Tools zum Stressmanagement, zur Selbstreflexion und sowas. Das hilft schon. Aber ich glaube auch einfach so, ja, meine Grenzen besser kennenzulernen und besser zu setzen, das hilft auch schon. Ich bin Ende April 2020 bei YouTube raus und habe dann im August bei TikTok angefangen. Also es war kein nahtloser Übergang. Ich hatte dazwischen kurz Pause, die ich dann eigentlich auch ursprünglich mal mir überlegt hatte, da reisen zu gehen. Was natürlich dann nicht geklappt hat, weil der Luftraum überall geschlossen war. Und dann in den nächsten Wochen kamen tatsächlich auch sehr tolle Jobangebote auf mich zu, Ideen, Ausrichtungen, die ich gar nicht so erwartet habe. Aber eine dieser Ideen war die Artist Relations Position bei TikTok. Und ich weiß noch am Anfang, ich hatte es eigentlich gar nicht so eilig, dann wieder was Neues anzufangen, weil das echt ein krasses Kapitel auch vorher war. Und wie gesagt, ich eher so ein bisschen fokussiert gerade darauf, also meine Batterien wieder aufzuladen. Aber das hat wirklich so verdammt gut zu mir gepasst. Genau diese Rolle hat halt diese Steine, die ich vorhin erwähnt hatte, so für mich aus dem Weg geräumt. Das war in Berlin mit wirklich einigen tollen Ressourcen, die man auch in der Hand hatte, so in dieser Position. Und ja, so ein paar andere Faktoren, die da reingespielt haben. Aber ich dachte, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ja mal Interviews mit denen machen und dann über diese Interviews, in denen ich mich wirklich super verstanden habe mit den Leuten, habe ich dann richtig Bock bekommen auf die Rolle und das dann echt auch als klaren nächsten Schritt für mich gesehen. Also, dass das einfach 1:1 aufbaut an meinen Erfahrungen von YouTube. Ich war in dem Moment vielleicht noch nicht ganz bereit, so in das nächste Corporate-Hamsterrad zu springen. Aber ich dachte mir dann, das ist einfach viel zu gut, um das nicht zu machen. Hab mir dann selber versprochen, zu denken, das ist nur ein Job. So, ich muss jetzt nicht über meine Grenzen gehen, um den zu meistern und es allen zu beweisen. Aber ich mach's einfach mal.
Hättest du rückblickend gerne noch mehr Pause gehabt?
Nee, es war Corona, deswegen war ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dann eine Beschäftigung zu haben. Mhm. Dafür habe ich die Pause ja jetzt.
Ja.
Nee, das wäre dann auch nicht so gut gewesen, einfach zu Hause zu sitzen und nichts machen zu können. Mhm. Passiert alles irgendwie so wie es soll.
Aber von TikTok, da wurdest du quasi angeschrieben, da hast du dich nicht beworben.
Das kam von allen Seiten tatsächlich. Also das haben mir Leute von YouTube diese Stelle geschickt und meinten so, hier, das passt doch perfekt zu dir. Dann bekam ich auch eine Nachricht, so hey, der Hiring Manager möchte mal mit dir sprechen. In den Anfangszeiten von TikTok war das viel auch über Netzwerk und ich muss sagen, also mein Profil, so jemand mit Erfahrung von einer Competitor-Plattform, mit genau diesem Netzwerk in Deutschland, da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute in Deutschland davon mit genau diesem Profil, deswegen passte das schon sehr gut. Hm. Und es war eine Traumstelle und wie krass wurde ich dafür belohnt, es dann zu wagen. Und da dann zu sagen, so okay, das probieren wir mal.
Was war die Belohnung?
Das krasseste Karrierekapitel in meinem Leben bisher. Und vor allem auch zu so einer ganz entscheidenden, aufregenden Anfangszeit bei so einer Plattform zu sein. Also im Gegensatz zu YouTube und Google, was ja wirklich so eine riesige, gut geölte Maschine ist, weil es das auch schon lange gibt. Es gab da ja auch mal andere Zeiten. Aber da bist du ja quasi ein kleines Zahnrad in dieser Riesenmaschinerie. Und dadurch lernst du auch total viel. Also das ist wahnsinnig professionell und strukturiert aufgestellt. Und deswegen habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich bei YouTube so mein Handwerkszeug gelernt habe. Und auch da gibt es auch tausend Trainings und Skills und Sachen, die du auch um dich rum so aufsaugen kannst. Ja, da so ein bisschen mein Handwerkszeug gelernt und dann zu TikTok gekommen, wo von Anfang an gesagt wurde, hier, da, Artist Relations, Dachmarkt, da ist jetzt deins, mach mal. Mhm. Mit sehr wenig Struktur, sehr vielen Freiheiten. Das war irgendwie noch so der wilde Westen, als ich da angefangen habe. Das war sehr aufregend, man war sehr flexibel und für mich hatte das so das Gefühl, als wäre ich wie so ein junger Hund, den man von alleine lässt, der dann irgendwie rumlaufen kann und springen und spielen und sich so richtig austoben. So hat sich so dieses erste TikTok-Kapitel angefühlt. Das war einfach ja super spannend, weil man da auch schon ein paar Monate, nachdem ich da angefangen habe, gemerkt hat, was das für eine gravierende Veränderung im Markt auch bringt.
Ein bisschen wie vom Major zum Indie wahrscheinlich zu wechseln, ne?
Kann ich nicht sagen. Den Vergleich habe ich jetzt nicht so. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Nur ist der TikTok dann über die Zeit auch durchaus groß geworden. Und ich war halt in diesen 5,5 Jahren, wo ich jetzt da war, habe ich halt ja dieses Wachstum auch miterlebt. Und es hat einfach sau viel Spaß gemacht, dieses ganze Ding mit aufzubauen am Anfang.
Du warst am Anfang ganz alleine für den Bereich oder waren da noch andere Leute?
Nee. Der OG im deutschen Musikteam war Ken Ogihara. Der war da als erstes mit drin. Dann kam Andreas Henisch, dann Linda Döhler. Also die drei waren schon da. Dann bin ich als vierte dazu gestoßen ins deutsche Musikteam. Heißt, die waren so mein absolutes Dreamteam für die erste Zeit. Später hat sich das dann auch mal ein bisschen verändert, also ist noch weiter gewachsen. Aber gerade während dieser Anfangszeit waren die so das Team um mich rum und ich hätte mir wirklich kein besseres Team da vorstellen können. Und strukturell ist TikTok da auch anders aufgestellt als YouTube, als dass alle Leute, die auf diesem Markt im Musikbereich zusammenarbeiten, wirklich auch an einem Ort sitzen, an einem Strang ziehen, die gleichen Ziele haben, während das ja woanders vielleicht irgendwie ein bisschen komplizierter organisiert ist.
Okay. Kanntest du Leute schon von vorher, mit denen du dann bei TikTok gearbeitet hast, oder waren das alles neue Leute für dich?
Ich kannte schon einige vorher, also auch vor mir gab es schon vereinzelt Leute, die von YouTube zu TikTok rübergewechselt sind. Das war zu der Zeit auch gar nicht so unüblich, weil das natürlich für manche auch ein sinnvoller nächster Karriereschritt ist. Ich kenne eigentlich kaum jemanden von YouTube, der nicht im Laufe der Zeit irgendwie zumindest mal ein Interview bei TikTok gemacht hat oder da nicht mal irgendwie Interesse dran hatte. Heißt, es sind über die Zeit auch, also nicht nur im deutschen Markt, sondern auch international sind sehr, sehr viele Leute von YouTube zu TikTok auch rübergekommen. Bei einigen ist das dann auch ähnlich schnell vorangegangen wie bei mir, weil man eben zu einem ganz anderen Zeitpunkt, in einer anderen Phase zu dieser Company gekommen ist.
Hast du TikTok selbst vorher genutzt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe immer mal davon gehört. Ich habe es mir selber nicht runtergeladen. Ich würde auch heute niemals was sagen, so in meinem privaten Freundeskreis, da nutzen das auch ganz viele nicht. Und das ist auch okay. Das ist schon super interessant, wirklich so eine Watch-Session da irgendwie zu machen. Und ich finde es auch mega faszinierend. Ich nutze es gerne. Aber ich würde niemals irgendwas gegen jemanden sagen, der das nicht nutzt oder überhaupt keine Plattform nutzt. Und ich finde, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Nur im Musikbereich oder ja, generell so in der digitalen Kulturbranche und im Entertainment kann man dann natürlich nicht mehr so drumrum. Mhm. Aber ne, ich weiß noch, ich habe es mir irgendwie vor meinen ersten Interviews dann runtergeladen und dann über die Zeit mich viel mehr damit befasst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Interviews gemacht habe, war ich dann schon ein bisschen hooked.
Okay, da zu dem Zeitpunkt hattest du das schon mal das Ding runtergeladen.
Ja.
Nee, TikTok habe ich nicht. Musical.ly. Wann war die Umbenennung? Weißt du das?
Von 2019.
Also ein Jahr davor erst. Okay, krass.
Ich glaube ja. Oder 2018 oder 19, ja.
Aber nicht viel früher. Ich, umso älter man wird, umso schwerer wird es irgendwie, die Jahre dann noch so zusammenzubekommen. Ja. Aber ich kenne auf jeden Fall noch, ich hatte mir auch irgendwann mal Musical.ly dann runtergeladen und habe es auch gar nicht verstanden, weil da wurde, glaube ich, eigentlich ausschließlich so Lip-Sync gemacht. Wusste ich aber so, ich sehe mich jetzt selber nicht das machen. Und mir das alles anzugucken, war aber auch nicht so. Dann habe ich es einfach mal wieder gelöscht. Und tatsächlich bin ich auch nie so richtig in TikTok reingekommen. Also aber auch ein bisschen, weil ich ein bisschen die Angst sehe, dass ich da nicht so gut rauskomme. Also ich habe Insta und Insta ist ja, finde ich, eine immer uninteressantere Plattform geworden, weil ich auch diese Feed-Vorschläge tatsächlich immer ausschalte. Da kann man ja das Knöpfchen drücken und dann stehen da irgendwie 30 Tage Beitragsvorschläge auf Snooze stellen. Das mache ich, damit ich immer noch auch die Sachen sehe, die ich eigentlich sehen möchte, so ein bisschen von FreundInnen und Co. Und selbst da ist es schon ein bisschen schwierig, aber bei TikTok hatte ich immer so ein bisschen, ich hatte damals Wein, da war ich auch noch viel jünger, da war ich sehr, sehr am Suchten und fand das ziemlich geil. Und weiß nicht, bei TikTok habe ich mich immer eher so ein bisschen geschützt und dann lieber einfach nur hochgeladen. Also ich nutze es schon als Post-Plattform für den Podcast vor allem oder auch mal so ein Musik, so ein Konzertmitschnitt, einfach um die Langlebigkeit von den Sachen, die ich da mal aufnehme, zu erhöhen, weil ich packe es nur in eine Story rein, aber meistens schneide ich meine Stories eh so ein bisschen und dann packe ich das nochmal als Video zusammen, lade es da hoch und dann ist es nicht so nach 24 Stunden verpufft. Ja, dafür war es dann für mich auch attraktiv. Aber genug zu meiner Nutzung. Du hast ja schon gesagt, du bist dann aufgestiegen, Head of Music Operations, Head of Music Partnerships, dann sogar noch international unterwegs gewesen. Aber wie war denn erstmal so die Anfangszeit? So, also die ersten 2 Jahre Artist Relations Managerin und wie hat sich da die Arbeit auch von YouTube unterschieden oder eigentlich gar nicht so stark? Also du hast jetzt schon ein bisschen intern gesagt, das Team und die Arbeitsweise, aber auch die direkte Arbeitsweise mit den KünstlerInnen?
Es gab da schon extrem viele Parallelen, aber auch ganz entscheidende Unterschiede. Also diese ersten paar Jahre, gerade die ersten 2 Jahre, bevor ich dann Head of Music Dach geworden bin, das war wild und es hat so viel Spaß gemacht, weil alles irgendwie so noch neu war. Und während man bei YouTube halt mit neuen Ideen oder neuen Herangehensweisen eher ein bisschen vorsichtiger ist und das eher irgendwie noch ein paar Mal durchspricht und approven lässt, bevor man irgendwas ausprobiert, war es bei TikTok so, man hat eine Idee und 3 Wochen später hat man es einfach gemacht. Oder 2 Wochen später. Also so dieser Turnaround, wie man sich irgendwelche Sachen ausdenkt und die dann wirklich in der App sieht, war wahnsinnig schnell. Und das ist ja auch ein krasses Gefühl, wenn man so die Ergebnisse der eigenen Arbeit direkt einfach sieht. Und es erreicht dann irgendwie so eine App, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast ein Viertel aller Deutschen erreicht hat. War total Wahnsinn, was man da noch irgendwie für einen Einfluss hatte. Also teilweise habe ich irgendwelche Banner noch selber in Photoshop gebaut, die wir dann halt in der App programmiert haben. Also es war noch so wirklich dieser wilde Westen, wo man ganz, ganz kurze Wege hatte, ganz wenig Struktur und dementsprechend auch sehr frei war. Also ich hatte zum Beispiel keine Vorgaben, mit wie vielen Artists ich wie oft spreche, während das bei YouTube durchaus, es hat so ein gewisses System, also dass du gewisse Ziele hast, mit genau wie vielen Artists man spricht im Quartal und wie oft man spricht, aber auch was man denen sagt, also auch inhaltlich. Das gibt auch viel Struktur, das hilft auch viel, aber das wird halt auch alles getrackt und bei TikTok passierte das alles so nicht. Das war so ein bisschen, je nachdem, wie man das halt selber für richtig hält. Also natürlich haben wir auch gewisse Sachen getrackt, aber was wir damals getrackt haben, waren Onboardings. Also wie viele neue Artists sind auf TikTok gestartet. Und das habe ich halt hauptsächlich auch gemacht. Also ich habe viele der großen KünstlerInnen bei ihrem Start auf TikTok begleitet, auch viele kleinere, aber für die Größeren konnte man dann natürlich auch tolle Onboarding-Kampagnen organisieren. Und also das ist vielleicht ein entscheidender Unterschied zur YouTube-Zeit, dass es eben damals noch nicht so viele Strukturen gab, dass man sehr frei war und sehr viel Verantwortung auch von vornherein hatte, wo ich festgestellt habe, dass das eine Arbeitsweise ist, wo ich sehr gut funktioniere, wenn man diese Selbstwirksamkeit sehr stark spürt. Und der andere große Unterschied war, dass man echt tolle Tools auch an der Hand hatte. Also es war nicht nur, dass man quasi von Beratung so denen irgendwie Tipps und neue Features anbieten kann, sondern ich habe es damals immer meinen TikTok-Werkzeugkoffer genannt. Also es ging von einer Playlist-Platzierung bis hin zu einem Soundpage-Banner, bis hin zu einer Hashtag-Challenge, die wir damals noch gemacht haben, bis hin zu, wir machen diesen großen Livestream zusammen und zahlen ja die Produktion. Das war ja auch noch Corona, da haben viele Leute Livestreams gemacht. Oder man holt jemanden in die nächste TikTok-Marketing-Kampagne rein. Also es gab ganz, ganz viele kleine, aber auch große Ressourcen, die ich nutzen konnte, um damit irgendwie die Artist-Community zu incentivieren, aber auch zu denen was zurückzugeben. Also es ist so ein ständiges Geben und Nehmen. Und das war schon cool, dass man wirklich auch was in der Hand hat, so gewisse Hebel, womit man den KünstlerInnen auch irgendwie mehr Sichtbarkeit geben kann.
Mhm. Und mit welchen Artists hast du dann zum Beispiel Kampagnen da gemacht? Also was waren so die ersten großen Fische, die du angeln konntest?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Aber es gab mit Materia mal eine große Kampagne, als der gestartet ist. Wir haben eine mit Raf Camora zum Beispiel gemacht.
Aber geh gerne ein bisschen ins Detail. Was habt ihr dann genau gemacht mit Raf zum Beispiel?
Raf war, glaube ich, eins der spannendsten Onboardings. Denn für den haben wir den sogenannten Top-View organisiert bekommen, was wirklich eine sehr seltene, sehr krasse Ressource ist. Das ist dieses Opening-Video, also wenn du TikTok aufmachst und jedem Menschen an dem Tag dieses Video angezeigt wird.
Ach krass, aber nur in bestimmten Bereich, jetzt in Deutschland.
Nur in Deutschland, genau. Aber das ist ein wahnsinnig teures Werbeformat, was halt sonst wirklich an so große Werbekunden verkauft wird. Aber in seltenen Fällen kriegen wir diese Ressource dann für Artists auch, ohne dass die dafür zahlen müssen. Und für Raff hatten wir sowas, aber da das eben an jeden Mensch in dieser App gezeigt wird, muss das Video natürlich auch unseren Guidelines entsprechen. Und es muss schon sehr safe sein.
Keine Waffen.
Genau, keine Waffen. Ich glaube, es gab auch noch eine Hashtag-Challenge und vielleicht noch irgendwas anderes. Also es gibt dann immer so ein Paket aus so verschiedenen Elementen, dass es einfach sehr, sehr, sehr gut sichtbar wird. Eine Guest-Playlist haben wir auch oft gemacht. Das Lustige bei Raf Camora war nur, dass das Video, was sie dann abgegeben haben, last minute, für diesen Opener, für diesen Top-View, da standen die auf der Straße in Wien, er mit all seinen Boys und haben halt auch so Lip-Sync zu seinem Song gemacht. Und es war alles ganz cool, bis halt dann jemand mit so einem brennenden Deo da rumgefuchtelt hat und jemand ohne Helm auf dem Motorrad quer durchs Bild gefahren ist. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dieses Video gesehen und dachte so, oh nein, das wird niemals genehmigt. Und dann haben wir noch so ein bisschen diskutiert. Ich war so, nein, aber das ist doch Street, das gehört dazu. Gott sei Dank hatten die noch ein Backup-Video, wo halt jetzt nichts Gefährliches irgendwie drin war. Aber ja, da muss man wirklich immer sehr konservativ denken, sehr vorsichtig sein. Und um ein Haar hätten wir halt dieses Placement dadurch verpasst. Aber ich glaube, es gab keine große Kampagne, bei der es nicht irgendeinen Moment gab, wo irgendwas schwierig war oder irgendwas schiefgelaufen ist oder ja, irgendeine kleine Krise.
Und Onboarding heißt jetzt einfach, dass Raff hatte davor gar keinen TikTok-Account und den habt ihr dann erst erdealt oder also diesen
Was
Haken?
Was heißt erdealt? Er wurde erstellt und wir haben zu diesem Zeitpunkt, wo der Account dann neu war, was Cooles drumherum gebaut.
Aber es war schon das Ziel, ihn erstmal überhaupt auf die Plattform auch zu bekommen. Also der hatte jetzt noch gar keinen Account.
Genau. Also so größeren Artist, da macht schon Sinn, dass man da irgendwie so ein nettes Paket auch zusammenbaut. Sowohl, also damit die natürlich Freude haben, daran auf der Plattform zu starten, aber auch damit mehr Leute das mitkriegen. Also das ist ja eine Win-Win-Situation. Wenn, also Top-Artists haben ja auch einen total den Pull-Faktor für so eine Plattform. Deswegen will man das so groß wie möglich machen. Eins der größten Onboardings, die ich auch begleitet habe oder komplett gemanagt habe in dem Moment, war Helene Fischer. Das war auch richtig krass. Da haben wir damals einen Livestream gemacht, der mit die höchsten Zahlen in Deutschland jemals hatte, weil sie eben auch so lange nicht aktiv war und dann auch so ein Interview gemacht hat und da sind die Leute echt ausgerastet. Ja, es gab da verschiedene lustige Onboarding-Momente so in den ersten 2 Jahren, würde ich mal sagen. Auch mit Apache haben wir, glaube ich, was Cooles gemacht, mit Shirin. Ja, sowas konnte man entweder machen zu diesem Onboarding-Moment oder aber auch zu einem Album-Release oder zu irgendeinem anderen Meilenstein, dass man echt so coole Pakete irgendwie zusammenbauen kann.
Mhm. Ja, ich hatte ja bei Genius auch das Ziel, das wird auch getrackt. Also ich war vorher bei Genius, habe das in Deutschland auch versucht groß zu machen und dann gab es auch immer mal Reviews und da wird dann auch geguckt, okay, wie viele Artists in welcher Größe haben jetzt irgendwie einen Verified Account, wobei da das halt relativ schwer war, den Leuten zu zeigen, guck mal, Genius ist ein Ding, das kannst du selber benutzen, deswegen meistens habe ich dann Interviews mit KIZ dann zum Beispiel gemacht, das Interview dann abgetippt, den Account erstellt, die konnten sich dann theoretisch auch einloggen, aber dass sie das jetzt selber machen und eine Textzeile markieren und dann auch hinschreiben, warum sie das alles so rappen, das war dann leider doch irgendwie ein bisschen zu weit weg. Aber bei TikTok ist ja auch der Effekt sehr, sehr schnell sichtbar, also wie viele Likes, wie viele Views etc. So kann ich mir vorstellen, dass gerade nach den großen Fischen du dieses Onboarding dann auch gar nicht mehr machen musstest, oder? Oder
nee,
sehr selten. Weil Udo Lindenberg, glaube ich, habe ich sogar mal mitbekommen.
Ah ja, Udo Lindenberg auch.
Ältere Kaliber oder sowas dann nochmal auf die Plattform zu bekommen, aber alle so, die jünger sind, die haben ja selbst gesehen, okay, ich muss eigentlich zu TikTok.
Lustigerweise ist das Alter gar kein ausschlaggebender Grund dafür, wie jemand sich der Plattform gegenüber verhält oder wie offener jemand dafür ist. Also bei Udo hat es ein bisschen gedauert, aber auch aus verschiedenen Gründen. Da müssen ja auch alle irgendwie dann mit am Start sein, also sowohl Artist, Management, Label irgendwie. Aber als es dann soweit war, da haben alle wirklich super an einem Strang gezogen. Tatsächlich von dem Zeitpunkt an, wo ich zu TikTok gekommen bin, 2020, musste man die Leute nicht mehr so krass davon überzeugen. Es ging eigentlich eher darum, sie bei den ersten Schritten zu supporten. Aber ich musste nicht mehr irgendwie umhergehen und so Cold Calling-mäßig denen das pitchen, dass sie jetzt zu TikTok kommen sollen. Sondern ich konnte den Leuten genau da begegnen, wo die irgendwie schon so eine gewisse Offenheit oder Lust darauf hatten, aber nicht genau wussten, wie. Aber Gott sei Dank kam der Ball dann, also auch kurz nachdem ich da angefangen habe, kam der so ins Rollen, dass die meisten Leute dann auch von alleine irgendwie gekommen sind, aber halt so ein bisschen Starthilfe brauchten, wollten. Ein paar Monate, nachdem ich dann da angefangen habe, kamen auch die ersten lokalen riesigen Trends. Und spätestens da ist das Interesse dann halt sehr groß geworden, als man dann so gesehen hat, was da möglich ist. Mein erster so Magic Moment war, ich glaube, ja, Dezember 2020 mit Luna und ihrem Song Verlierer. Die war eine der ersten, oder ich glaube so die erste, die komplett unbekannt war bis dahin und wo einfach ihr Video aus dem Schlafzimmer irgendwie so viral gegangen ist, dass die in kürzester Zeit eben Deal bekommen hat und. Also man kennt, heutzutage kennt man es ja. Heutzutage ist das ganz normal. Aber damals war ihr Song Verlierer und sie war wirklich vorher No Name in der Industry, war im Dezember auf Platz 3 der deutschen Charts hinter Mariah Carey und Wham. Und ansonsten wäre es auf Platz 1 gewesen. Und sie kam aus dem Nichts über TikTok dahin gesprungen. Und als ich das gesehen habe, dass die da direkt auf Platz 3 nur hinter halt diesen beiden Weihnachtssongs, die du natürlich nicht schlagen kannst, gelandet ist, da war ich so, wow, okay, super krass, was hier passieren kann. Und das war so der Kickoff für ja, diese Art von, von Trends. Also auf der einen Seite natürlich, ne, Top-Artists, große Onboardings, Album-Releases. Aber richtig spannend waren ja auch einfach diese großen Trends, die es dann immer mal gab, die du ganz schwer vorhersehen kannst, die teilweise auch irgendwie ja aus Richtung kommen, wo man sie gar nicht erwartet hat. Einer der nächsten war Montez, Auf und Ab, der ja auch viel als Produzent vorher tätig war, aber dann eben mit seinem eigenen Song so einen Mega-Hit hatte. Freut mich auch total zu sehen, so was bei ihm jetzt so langfristig daraus geworden ist. Oder natürlich dann etwas später dann Nina Chuba mit Wildberry Lillet und. Also es gibt ja ganz viele tolle Megatrends, die da entstanden sind. Und in solchen Momenten haben wir natürlich auch immer sehr schnell reagiert und daraus irgendwie auch so größere Kampagnen dann noch gemacht, weil das einfach ein toller Moment ist für sowohl die Artists als auch für so die Community auf TikTok. Und ein Effekt, wie ich den vorher in der Musikbranche einfach noch nie gesehen habe.
Wenn du Kampagnen da sagst, wie sahen die dann aus? Zu Songs, die jetzt schon irgendwie trenden oder auf dem Weg sind zu trenden?
Auch da gibt es verschiedene Placements und Hebel innerhalb der App, mit denen man da früher arbeiten konnte. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele davon. Aber das Produkt wird ja immer mal verändert. Also damals ist viel über die Soundpage passiert, so der Teil der App, wo sich die Leute ihre Musik raussuchen für ihre Videos. Aber auch, es gibt gewisse Bannerflächen. Wir haben auch viel bei Events dann selber gemacht. Also ich habe das, mein kleiner Side-Hustle, obwohl es jetzt eigentlich ja gar nicht so mein Kerngebiet war auch so das Booking für unsere Events.
Na, guck, bist du doch noch Bookerin geworden.
Doch noch ein bisschen Bookerin geworden, ja, tatsächlich. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil es mir immer wichtig war, irgendwie eine gute Diversität im Line-Up zu haben, aber auch die Leute genau dann zu positionieren, wo es halt spannend ist und auch verschiedene Genres abzubilden. Das war wirklich sehr, sehr toll und somit war, glaube ich, eins meiner Highlights, was so Events angeht, eins unserer Reeperbahn-Festival-Reception-Showcases, wo Domiziana ihren Song Ohne Benzin gespielt hat, Nina Chuba Wildberry Lillet und ein paar Songs gespielt hat. Und die beiden waren da wirklich gerade noch so, das war gerade alles am Explodieren. Oder es war gerade explodiert. Und Chiago hat den Afterparty-DJ gemacht. Und stand da dann mit einer Pulle Sekt und hat halt so richtig trashige Mucke gespielt, wo dann auch die meisten Leute einfach gegangen sind.
Aber nicht seine eigene, ja?
Nee, ich glaube, der hatte damals noch gar nicht so viele eigene. Also er hat wirklich DJ gemacht.
Ja, ja.
Und die meisten Leute sind gegangen. Andere Leute standen dann auch und meinten so, keine Ahnung, was hier passiert, aber ich find's richtig geil. Und dann ein paar Monate später war er der gehypteste Act der Branche und wurde für jedes große Festival angefragt. Und dann waren die Leute immer so, hä, wie habt ihr das denn gemacht, dass der da irgendwie bei euch so Aftershow-DJ war? Weil der hatte einfach Bock und da war er sehr, sehr früh in Kontakt und hat ja auch da so seine allerersten Schritte miterlebt. Und der versteht ja auch TikTok wie kaum jemand anders. Der hat einfach geile Ideen und eine gute Einstellung, finde ich auch. Aber ja, solche Geschichten mit zu begleiten war wahnsinnig toll und eben auch mal so ein bisschen das Booking nebenbei zu machen. Also ich habe das dann oft gehört von Leuten, die auf unsere Events gekommen sind, dass sie sich schon noch gefreut haben darüber. Und ich hoffe, dass die Leute Spaß hatten. Es gab für mich nichts Schöneres als ja KünstlerInnen, die ich schätze und die vielleicht auch TikTok auf TikTok auch Erfolg haben, dann auf einer unserer Bühnen zu präsentieren, selbst wenn es in dem Moment dann meistens B2B-Events waren.
Du hast ja gerade schon angesprochen, wie hat sich denn die Plattform da auch verändert? Also sowohl an Tools, die man als Artist nutzen kann, als auch wie Artists TikTok überhaupt nutzen. Und hier ist der Cliffhanger. In der kommenden Folge geht es um den Einfluss von KI auf TikTok, wie ein gutes Video funktioniert und warum Charlotte Stahl nach fast 6 Jahren TikTok verlassen hat. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr die nächste Folge auch hört.
Bewertet bei Spotify. Einfach Thema Takt eingeben, auf die drei Punkte klicken und dann auf Show bewerten. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.